Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst am 12. Sonntag nach Trinitatis hier in unserer Dorfkirche. Der Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja begleitet uns durch die vor uns liegende Woche. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Im Anschluss an den Gottesdienst haben wir Kirchentreffen. Also kommt gerne mit rüber und bleibt noch ein bisschen mit uns zusammen im Anschluss an den Gottesdienst. Was habe ich abzukündigen? Zum einen Kuchen. Ich sehe die Obstbäume überall voll hängen, also diejenigen, die Obst haben bei sich, werden keine Schwierigkeiten haben, die Gemeindeaktivitäten der nächsten Wochen reichhaltig zu unterstützen mit ihren Obsten. Einerseits nächsten Sonntag zum Gemeindefest, da beginnt der Gottesdienst ja um 14 Uhr im Gemeindegarten, Sie können also länger schlafen, 14 Uhr, da brauchen wir Kuchen. Und der Woche danach, am Tag des Friedhofs, brauchen wir wieder Kuchen. Und es wird bestimmt einen Gralshüter der Kuchenlisten geben, aber wenn Sie sich ans Gemeindebüro oder hier an Elke Heileck oder Maria oder die, die immer da sind, wenden, werden Sie bestimmt Ihren Kuchen loswerden und Ihre Kuchenidee. Dann für diejenigen, die sich im Gemeindebrief mit einem Beitrag verewigen möchten. Zum einen diejenigen, die kandidieren dieses Jahr. Da ist am 15. auch dann Einsendeschluss für die Vorstellungsabschnitte, Foto und kleines Textchen. Und für all diejenigen, die einfach so Texte schreiben wollen, 15. September. Der Gemeindebrief wird ein bisschen dicker werden diesmal, weil ich nicht Lust habe, für die Vorstellungsrunde Inhalte rauszuschmeißen, die wir haben. Also wird er ein bisschen dicker werden. Am nächsten Montag fängt Jürgen Lipke an mit montäglichen Proben in der Öffentlichkeit sozusagen, Traumzeit. Für Augen und Ohren und alle Sinne, wer Jürgens Musik kennt, weiß, was er zu erwarten hat. Wer es nicht weiß, kommt einfach vorbei zwischen 19 und 20 Uhr und wird es dann erleben. Der Gemeindekirchenrat dankt für Spenden und Kollekten des letzten Gottesdienstes. Diesmal habe ich sie nachgeschaut. 71,54 €. Und heute sammeln wir die landeskirchliche Kollekte für innovative, gemeindenahe, diakonische Aufgaben und Projekte der Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen und die eigene Kollekte für die Kirchenmusik. Da wir ja einen ordentlichen Schlussakkord gehört haben, wissen Sie ja, wofür Sie das Geld hergeben. Und bevor wir jetzt das erste Lied singen, ein herzlicher Gruß in die Bank.
Thank you.
feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns gemeinsam Worte aus dem 144. Psalm beten. Ich lese wie immer das Ausgerückte und ihr das Eingerückte. Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön.
Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Zerstreuten
Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden.
Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen.
Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unermesslich ist seine Weisheit.
Der Herr richtet die Lebenden auf und stößt die Frevler zu Boden.
Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Lasst uns unseren Gott anbeten. Ehre sei Gott in der Höhe Ewiger Gott, so verschwenderisch ist deine Liebe, dass du uns reicher beschenkst, als wir erwarten, und herrlicher, als wir erbitten können. Wende von uns ab, was unser Herz erschreckt, und lass unsere Augen deine Wunder sehen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte des Lukas im 9. Kapitel. Saulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus und an die Synagogen, dass er die Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage, vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Halleluja! Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Halleluja! Das Evangelium für den 12. Sonntag nach der Trinitatis steht bei Markus im 7. Kapitel. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tue dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Als Antwort auf das Evangelium lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, zwei Männer gehen in die Stadt. Sie wollen zum Tempel, zur Andacht, zum Gebet. Und am Eingang sitzt ein Mann, der nicht gehen kann. Er wird getragen jeden Tag an diesen selben Ort und er bettelt. Wir kennen das. Wer von uns nicht schon mal in einer Großstadt gewesen ist und eine Kirche betreten hat, die er besichtigen wollte, wird festgestellt haben, dass es dort jemanden am Rand gibt, der da sitzt, mit einem Pappschild, mit einer Mütze vor sich. Und manchmal schauen wir hin und manchmal schauen wir weg. Und oft wissen wir gar nicht, wie wir reagieren sollen. Genauso fängt unser heutiger Predigttext aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte an. Ganz alltäglich, ganz städtisch. Und doch endet er so ganz anders, als wir es oft aus unserem eigenen Leben kennen und passt damit so wunderbar zum heutigen Sonntag, der das Bild einer Welt ohne Leid als Leitmotiv hat. Stellen wir uns einmal vor, wir sind mittendrin in Jerusalem zur Zeit der Apostel. Und jeden Tag sehen wir unzählige Menschen am schönen Tor zum Tempel gehen. Menschen, die zum Beten gehen, sind meist in Eile, ihre Gedanken schon im Gebet oder auch gerade noch nicht, weil der Alltag sie noch mit fester Hand gefangen hält. Unter ihnen gibt es viele, die von den anderen übersehen werden, die Kranken und die Bettler. Und genau von diesen Menschen handelt unsere heutige Geschichte. Sie handelt von einem namenlosen Mann, der ist lahm von Geburt an. Er kann nicht gehen und jeden Tag wird er von seinen Angehörigen an dieses Tor getragen, das eben das Schöne heißt, damit er betteln kann. Und da verdient er sich und wahrscheinlich auch seiner Familie den Lebensunterhalt. Und wie oft wird er immer dieselben Gesichter gesehen haben, wie oft wird er die immer selben Sätze gehört haben? Und was mag er gedacht haben, wenn all die Menschen an ihm vorbeigehen, die er sieht, die gesund sind, die Geld haben, die integriert sind in die Familie, die voller Hoffnung in den Tempel gehen? Petrus und Johannes, die gehen auch an dem Tag in den Tempel. Nicht zum ersten Mal wahrscheinlich, aber eben auch an diesem Tag. Und sie sehen diesen Mann. Und er sieht sie. Und intuitiv streckt er die Hand aus und bittet um Almosen. Aber was dann passiert, ist anders als all das, was er sonst erlebt. Petrus schaut den Mann an. Er nimmt ihn ganz genau in den Blick. Eben nicht so, wie man Bettler normalerweise anschaut. Er schaut ihn intensiv an. Von Mensch zu Mensch. Und verbindet sich irgendwie auf diese Art und Weise mit ihm. Und er sagt etwas, womit der Bettler sicher nicht gerechnet hat. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus von Nazareth steh auf und geh. Und ich kann mir vorstellen, dass der Bettler in dem Moment erstmal enttäuscht war. Er hat einen Groschen erwartet, aber kein weises Wort. Denn von denen kann er sich nichts kaufen. Doch diesmal ist das anders als sonst. Petrus nimmt seine Hand und richtet ihn auf. Und als das passiert, merkt der Mann sofort, wie in seine lahmen Glieder Kraft einkehrt. Seine Füße und Knöchel werden stark. Er springt auf und geht und weiß, dass dies doch mehr als leere Worte waren, die er da gehört hat von unserem Apostel Petrus. Und er geht mit ihnen in den Tempel, er hüpft und springt, er lobt Gott. Er kann nicht mehr an sich halten vor lauter Freude und Dankbarkeit. Und kurz nach unserem Predigttext, wenn man das nachliest in der Apostelgeschichte, und kurz nach dieser ersten Heilung, die die Jünger übrigens hier nach Christi Himmelfahrt und Pfingsten, als sie selbst im Namen Jesu getätigt haben, erklärt Petrus den erstaunten Umstehenden das Geschehende und ich habe hier mal die Worte der guten Nachricht gewählt. Er erklärt diese Heilung so: Das Vertrauen auf diesen Jesus hat dem Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat ihn im Glauben geweckt und hat ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht. Vertrauen auf Jesus Christus rettet. Und Rettung im Namen Jesu ist nur möglich, weil Jesus eben lebt. Nach dem Tod, durch die Auferstehung und für die Ewigkeit bei seinem Vater im Himmel. Und diese Heilung im Namen Jesu ist Verkündigung, denn Gottes Ziel ist ja eine geheilte Welt. Das, was wir so in unserem Alltag erleben, ist ja nicht das, was Gott sich so vorgestellt hat. Sondern wenn man mal in der Bibel ganz nach hinten blättert, so kurz vorm Sachregister, wo die Offenbarung ist, da endet ja quasi die Offenbarung des Johannes mit einem Bild, was ich immer wieder erwähne und was ich sehr schön finde, nämlich die Hütte Gottes, wo alle Menschen beisammen sind, alles Leid vergangen ist und Gott die Tränen der Menschen abwischt, die letzten Tränen gewesen sein werden, die aus Trauer und Verzweiflung geweint worden sind. Das ist das Bild, was Johannes uns vor Augen stellt und was eben das Ziel von Gottes Handeln ist. Was hier in diesem Moment an dieser Tempelgeschichte passiert, das ist auch viel mehr als eine körperliche Heilung. Denn dieser Mann, dieser Lahme, dieser namenlose Lahme wird aus der Isolation geholt, aus seiner Lähmung. Er ist nicht mehr der, der nur am Rand sitzt und zuschauen kann, wie andere am Leben teilnehmen. Er ist mittendrin. Und was man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so wirklich weiß, Gelähmte oder Kranke waren halt vom Tempelbesuch ausgeschlossen. Also jemand, der von Geburt an gelähmt war, egal wie gläubig er war, durfte nicht in den Tempel. Und mit dieser Heilung kann er halt in den Tempel. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, gute Geschichte, 2000 Jahre alt, was hat das mit uns heute zu tun? Wir sind ja Gott sei Dank nicht lahm in dem Sinn. Mancher alters- oder gesundheitsbedingt geht ein bisschen schwerfällig oder kommt morgens nur mit Ächzen aus dem Bett, aber das ist ja was anderes. Wir sind ja Gott sei Dank nicht lahm. Wir können laufen, gehen und viele sogar noch springen. Und Lahme gehend machen, wie das die Apostel gemacht haben, können wir wahrscheinlich auch, wenn wir Ärzte sind, Physiotherapeuten oder Osteopathen oder Orthopäden, auch nicht mit einem Handschlag und einem Wort. Aber wenn wir ehrlich sind, dann gibt es doch eine ganze Menge Bereiche, wo wir vielleicht doch gelähmt sind. Bereiche, in denen wir uns eben nicht so bewegen können, wie wir uns das denken. Manchmal sind wir gelähmt von Angst vor der Zukunft, vor den Sorgen, die wir uns machen und den Problemen, die uns begegnen. Wir können uns nicht mehr von der Stelle bewegen, weil wir nicht wissen, wie es weitergehen soll und wo wir hingehen sollen. Manchmal sind wir wie gelähmt von unseren Gefühlen, vor Trauer, Wut, Groll. Vielleicht können wir jemandem nicht vergeben und dass wir das nicht können, liegt uns vielleicht schwer auf der Leber, weil uns das Problem, was dahinter steht, eben auf der Leber liegt. Manchmal sind wir gelähmt von Gleichgültigkeit. Wir sehen die Not anderer, aber wir haben keine Kraft, uns zu bewegen und zu helfen. Wir haben uns eingerichtet in unserer wohlständigen Bequemlichkeit. Also vielleicht sind wir doch an der einen oder anderen Stelle lahmer, als wir uns das so denken. Und vielleicht zunächst eingestehen. Und auch wenn wir nahezu sicher keine Heilung in der Art des Petrus vollbringen können, sind wir trotzdem in der Rolle derer, die andere Menschen am Rande sehen. Petrus und Johannes haben dem Mann am Rand kein Geld gegeben. Sie haben ihm etwas viel Wertvolleres gegeben, sich selbst im Namen Jesu. Sie haben ihm ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Sie haben ihm ihre Hand gereicht, sind in seiner Nähe geblieben und haben ihm die Tür geöffnet in den Tempel, im wahrsten Sinne des Wortes, und in den Tempel des Lebens. Das sind, ihr Lieben, auch heute die Dinge, die wir im Namen Jesu geben können. Es muss also nicht die große Wunderheilung sein, die uns gelingen muss. Manchmal ist es die kleine Geste, die den Unterschied macht. Jemanden zuhören, der uns das Herz ausschütten will. einem Freund oder einer Freundin in einer schwierigen Situation die Hand reichen, einen Menschen, der sich einsam fühlt, einfach in unsere Nähe holen, jemandem eine Tür öffnen, im wörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne, eine Tür zur Gemeinschaft, zu neuen Chancen und zu Gott. Petrus sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. Was haben wir jetzt also? Wir haben nicht nur unsere Hände und Ohren und unsere Zeit. Wir haben vor allen Dingen noch etwas viel Entscheidenderes. Wir haben Jesus Christus in unserem Leben. Wir sind seine Gemeinde. Er ist unsere Mitte und unsere Kraft. Und das, was wir haben, das ist die Gewissheit, dass Gott da ist und dass er uns befähigt, in seinem Namen zu handeln. So geht der geheilte Mann in den Tempel und lobt Gott. Das ist für ihn die logische Folge seiner Handlung, seiner Heilung, nicht der Handlung. Wer so viel Freude und Dankbarkeit erlebt, kann gar nicht anders, als Gott zu loben. Was für eine Geschichte. Von der Bitte um Almosen zum unbändigen Lobgesang oder, wie ich gelesen habe, ein alter Prediger mal sagte, der Lahme bat um Almosen und bekam funktionierende Beine und damit die Chance, wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Mir macht die Geschichte Mut. Und Jesus macht dir mit dieser Geschichte Mut und Hoffnung, wenn du dich gerade wie der Lahme am Wegesrand fühlst. Und dazu passt der Wochenspruch aus dem Gottesknechtslied des Propheten Jesaja, den wir eingangs gehört haben. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich finde, dieser Vers gibt uns Zuversicht. Er zeigt uns, Gott ist wie ein Gärtner, der uns liebevoll pflegt. Auch wenn wir uns schwach und kraftlos fühlen, auch wenn wir scheinbar zerbrochen sind wie ein geknicktes Rohr, Gott gibt uns nicht auf. Er gibt uns neue Kraft im Namen Jesu. Er gibt uns neue Lebenskraft, sodass wir wieder leuchten können. Und das, was wir dann haben, können wir an andere weitergeben und so zu einem bedürftigen Menschen sagen, im Namen Jesu Christi, ich bin für dich da und reiche dir meine Hand. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten und wem es nicht zu beschwerlich ist, der möge dazu aufstehen. Treuer Gott, deine Verheißungen machen uns Mut. Bleib an unserer Seite und erbarme dich unser. Mach ein Ende mit den Tyrannen, die die Armen quälen und Wehrlose ermorden. Bringe zum Schweigen die Spotter, die Hass säen und die Schwachen verhöhnen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Bring die zu Fall, die Kriege gegen andere Völker führen und zerstören, was ihnen nicht gehört. Entlarve die Betrüger, die sich am Elend der Armen bereichern. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Höre die Schmerzensschreie deiner Schöpfung, die brennt, die ertrinkt, die schmilzt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Schenke deine heilende Kraft den Kranken und allen, die ihnen beistehen, den Ratlosen und allen, die ihnen raten, den Verzweifelten und allen, die trösten. Richte die Geknickten wieder auf. Schütze deine Gemeinde in aller Welt und sei bei denen, die wir dir in der Stille nennen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Deine Verheißungen machen uns Mut, treuer Gott. Tröste uns, wenn wir in Angst sind. Öffne unsere Herzen für die, die auf uns warten. Bleibe heute an unserer Seite, treuer Gott, die alle Tage mit uns, Jesus Christus. Verwandle diese Welt durch deine Liebe. So bergen wir uns in dir und beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die vor euch liegende Zeit unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden. Jetzt hören wir noch ein Nachspiel. Danach gibt es mindestens Kirchenkaffee. Und nächste Woche Mittwoch ist auch noch Andacht und Donnerstag wieder Bibelkreis, also für die, die das auch interessieren sollte. Peter, vielen Dank.